Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
If it doesn't sell, it's not creative. Wenn es nicht verkauft, ist es nicht kreativ, hat mal einst der große David Ogilvy gesagt. Über den sprechen wir jetzt nicht, sondern über jemand anderes, der auch ziemlich viel Ahnung vom Verkaufen hat oder hatte. Und ich spreche noch mit jemandem direkt, nicht nur über, sondern mit jemandem, der viel Ahnung vom Verkaufen hat. Denn wir reden heute über das Thema Psychologie und Texte, wie man Texte machen kann, die besser verkaufen. Und dazu habe ich mir den geschätzten Kollegen Henning Roman neben mich quasi ans Mikrofon geholt. Lieber Henning, schön, dass du da bist.
Ja, danke Robert für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dein Gesprächspartner sein darf.
So, Henning, du bist bei uns als freier Texter seit Ewigkeiten da. Und wir haben beide ein Buch, was wir beide, glaube ich, schon mindestens einmal gelesen haben in unserer Karriere, was wir beide sehr schätzen, nämlich Die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini. Ich habe das, glaube ich, 2004 zum ersten Mal in die Hand gedrückt bekommen, so lies das jetzt mal als Azubi-Werbetexter und habe es seitdem immer wieder mal in die Hand genommen und immer wieder auch mal als Hörbuch genommen. Und da jetzt einleitend die Frage, Henning, muss ich eigentlich, wenn ich ein guter Texter werden will, auch irgendwie ein guter Psychologe sein?
Es schadet zumindest nicht, sage ich jetzt mal. Also ich selber bin ja auch kein studierter Psychologe von Hause aus, aber natürlich spielt die Psychologie eine sehr große Rolle beim Verkaufen, weil wir natürlich als Menschen alle unsere festen Verhaltensmuster haben, nach denen wir halt uns verhalten, mit denen wir auf Situationen reagieren, und die kann man natürlich im Marketing, im Verkauf auch durchaus zunutze machen, wenn man die kennt und weiß, wie man die entsprechend bespielt.
Also ich muss kein Psychologe sein, aber ich sollte Psychologie kennen.
Unbedingt, ja. Also gerade was das Thema Verkaufen betrifft, ist die Psychologie natürlich schon sehr wichtig, weil wir natürlich immer mit Menschen zu tun haben und zu wissen, wie Menschen auf uns reagieren, wie wir mit Menschen umgehen können, um sie ja von unserer Sache zu überzeugen. Das ist, glaube ich, schon ein elementar wichtiger Punkt im Marketing.
So. Dann lass uns mal, also Texten ist ja so dein Werkzeug oder das, womit du dich den ganzen Tag beschäftigst seit vielen, vielen Jahren. Und so eine Frage, die ich immer wieder auch höre und die gebe ich einfach mal ganz dreist an dich weiter, ist, was macht eigentlich einen Text aus?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die leider nicht so leicht zu beantworten ist.
Hast du wahrscheinlich auch schon mal gestellt.
Genau, also es ist halt so, wenn das so leicht wäre, ist ein bisschen wie die Frage nach dem Sinn des Lebens halt. Ne? Also es ist so, ja, genau, ganz genau. Also letztendlich halt, also es gibt da keinen One-Liner drauf, dass man sagen kann, so, das ist jetzt hier, mach so, dann ist es gut. Denn das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Da gibt es, zum einen muss man einfach unterscheiden, es gibt einmal die formellen Sachen und die inhaltlichen Sachen. Also formell bedeutet, wenn ich einen Text schreibe, will ich ja auch, dass er gelesen wird, dass er konsumiert wird. Das heißt, ich muss gucken, dass ich eine ordentliche Schrift habe, die Schriftgröße muss passen, ich muss Whitespace bieten, dass das Auge halt nicht von Bleiwüsten erschlagen wird. Ich muss den Text auflockern durch Fettungen, durch Bullet Points. Das sind so die ganzen formellen Aspekte. So, das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich auch der Inhalt. Ne? Denn letztendlich halt muss der Inhalt ja so sein, dass ein Leser das mit Interesse liest, also einsteigt und auch dabei bleiben will. Und das ist halt einfach entscheidend, dass ich die Lebenswelt des Lesers treffe, dass ich ihn halt da abhole, wo er ist, dass ich ihn etwas beschreibe, was er kennt, wo er sich auch wohlfühlt oder auch halt was Dinge anspreche, die ihn selber auch umtreiben halt. Ne? Und das ist einfach der Punkt, wo ich halt sage, das kommt immer ein bisschen auf die Zielgruppe auch an, ne? Wie so ein Text dann auch aussehen muss halt. Ne?
Aber ein guter Punkt, so den ich jetzt da mir picken würde, wäre so dieses die Lebenswelt des Lesers. Also es geht gar nicht darum, irgendwie so Texte zu schreiben, wo ich Bock drauf habe, sondern muss da schon auch sehr, sehr viel Research grundsätzlich
unbedingt
machen.
Ja, unbedingt. Also das ist das Allerwichtigste. Letztendlich ist es also, ich sage auch immer wieder, wenn man mich so nach einer Arbeitsweise fragt, ich sage, wenn ich anfange zu schreiben, an dem Punkt habe ich eigentlich 80% des Jobs schon erledigt. Das Runterschreiben ist dann eigentlich der kleinere Teil, weil vorher stehen einfach Dinge, wenn ich halt einen Auftrag bekomme, einen Text für ein Produkt oder ein Angebot zu schreiben, dann muss ich mich in allererster Linie beschäftigen, für wen ist das eigentlich? Wer ist die Zielgruppe? Wen möchte ich ansprechen damit? Wer soll das bekommen? Wer soll das kaufen? Dann muss ich halt wissen, was sind das für Leute? Was treibt die um? Was haben die für Probleme, für Sorgen, für Nöte? Was lässt die nachts nicht schlafen? Und dann muss ich halt gucken, wie kann mein Produkt oder mein Angebot dieses Problem lösen oder diesen Traum erfüllen? Dann muss ich halt schauen, was gibt's sonst noch am Markt? Was macht der Wettbewerb? Ja, was macht unser Produkt besser als der Wettbewerb? Was ist vielleicht sogar unique? Also der Thema USP an unserem Produkt. Was können wir besser als alle anderen? Und wie können wir das gut herausstellen? Und das ist ganz, ganz viel Recherchearbeit, die ich halt vorher machen muss, Und die kreative Idee, das in einen Text zu packen, die kommt dann eigentlich während dieser Recherche halt. Ne? Weil ich einfach, wenn ich mich mit dem Produkt und der Zielgruppe intensiv beschäftige, dann kommt irgendwann so, hey, das ist eine coole Idee, das könnte ich eigentlich mal versuchen. Und dann muss man es eigentlich in Anführungsstrichen nur noch schreiben.
Jetzt überlege ich gerade, wie würdest du den Job vergleichen oder womit würdest du das vergleichen? Bist du eher Handwerker? Bist du Künstler? Mhm. Bist du Forscher? Mhm.
Ja.
Was machst du eigentlich?
Ja, ich würde mich natürlich sehr gerne als Künstler bezeichnen, aber das wäre gelogen. Tatsächlich ist es so, es ist zum großen Teil ist es Handwerk. Es ist wirklich, und ich gebe ja selber auch Workshops und ich sage auch, und würde diese Workshops nicht geben, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass man das Texten lernen kann. Ja? Ich sage halt immer, im Prinzip musst du drei Faktoren erfüllen. Das erste ist einmal die gerade beschriebene harte Arbeit, also einfach diese Recherche, dieses Eintauchen in eine Welt, in ein Thema, in eine Zielgruppe, um einfach ganz viel Informationen zu sammeln. Der zweite Faktor, das sind einfach, ja, bewährte Techniken, Frameworks, die funktionieren, ja, wo wir einfach wissen halt, wir sind ja hier im Direct Response Marketing. Das heißt, wir können ja alles testen und das wird ja auch schon seit über 100 Jahren, seit es Direct Marketing gibt, auch gemacht, dass halt Versionen von Texten gegeneinander getestet werden. Da werden Überschriften getestet, da werden Einstiege getestet und man hat daher sehr viele Erkenntnisse darüber gewonnen, welche Methoden, welche Frameworks, welche Patterns funktionieren, welche nicht gut funktionieren. So. Und wenn ich die einigermaßen drauf habe, da gibt es die 4 Ps, die 4 Us oder Pastor oder was es alles gibt. Gucken wir uns halt mal näher an. Wenn man dann halt das, was man in der Recherche herausgefunden hat, in diese Frameworks reinpackt, dann fehlt eigentlich am Ende nur noch ja so ein bisschen Spaß an der Sache. Das heißt, wenn ich selber jemand bin, der gerne schreibt, der selber vielleicht auch selber gerne liest, der viel mit Wörtern und Sprache zu tun hat, dann habe ich natürlich einen leichteren Zugang dazu. Dann fällt mir das leichter, das Ganze auch umzusetzen. Ich glaube aber, dass jeder, also auch derjenige, der halt selber sich nicht so als kreativen oder wortgewaltigen Menschen sieht, dass auch der so einen Text schreiben kann. Der braucht dann vielleicht am Ende ein bisschen länger als jemand, der das halt mit Freude und Spaß macht.
Ja, ich meine, also dann kommen wir gleich auch mal zu dem Thema Frameworks oder so gewisse Schablonen, die man auch ansetzen kann, was gerade beim Thema Testen und Direct Response. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche schönen Blogartikel zu schreiben, Infoartikel, sondern es geht jetzt schon darum, mit Texten auch zu verkaufen.
Unbedingt, ja, genau.
Und so, das habe ich mal von dir, glaube ich, mal vor Ewigkeiten bekommen. Habe ich in irgendeinem Online-Antiquariat dann gekauft, Tested Advertising Method.
Richtig.
Soll von Anfang 20. Jahrhundert.
Ja, genau. Und John Caples, genau. Richtig.
Auch wahnsinnig geile Creatives dann da drin. Einfach genau klassische Anzeigen mit so einem Direct-Response-Element, was man noch ausschneiden musste,
genau,
einsenden musste. Und da sind auch tatsächlich Sachen dabei, die ich tatsächlich auch dann selber für Landingpages adaptiert habe, die halt 100 Jahre alt sind und noch immer funktionieren.
Genau, das ist das Faszinierende. Gerade das Buch, was du ansprichst, ist von John Caples. John Caples ist ein absoluter Pionier des Direct-Marketings. Der hat, glaube ich, soweit ich das weiß, auch dieses Thema Testen auch erfunden, sage ich jetzt mal. Der nannte es damit auch Scientific Advertising, was er macht. Also Scientific im Sinne Wissenschaft, indem er sagt halt, ich verlasse mich nicht auf mein Bauchgefühl, sondern ich habe einfach hier zwei unterschiedliche Versionen. Ich habe zwei Überschriften halt und statt jetzt einfach zu entscheiden, die finde ich besser, also nehme ich die, schicke ich zwei Versionen raus und gucke einfach, auf welche Version kommt mehr Response. Ja? Und das ist eigentlich so ein bisschen, das müsste so Ende der 20er Jahre gewesen sein, wo es angefangen hat. Also fast oder sogar vielleicht über 100 Jahre alt. Und John Caples, von dem stammt zum Beispiel auch diese legendäre Headline, they laughed when I sat down at the piano, but when I started to play, also sie lachten, als ich mich ans Klavier setzte, aber als ich dann losspielte, auch eine ganz legendäre Headline, die in hunderten Variationen auch heutzutage immer wieder eingesetzt wird und immer noch gut funktioniert.
Ich packe mal den Link zu dem Bild von dieser Anzeige mit rein, weil die ist mega.
Also ganz genau.
Die Texte ganz so eins zu eins adaptieren für andere Sachen. Und du hast gerade noch was angesprochen, da will ich jetzt direkt mal reingehen, Thema Bauchgefühl. So hatten wir nämlich vorhin auch so dieses diskutiert, wir gehen gleich auch noch das Thema KI noch mit ein, aber so dieses, manchmal hat man so einen Text, so eine Headline und sagt so, die ist es.
Ja.
Und da kann man nur trotzdem daneben liegen, oder?
Das ist leider so, ja. Das ist
auch so mit, wie viele Jahren machst du das?
Ja. Direktmarketing? Ja, genau. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig, habe vorher 20 Jahre in einem Direktmarketing-getriebenen Verlagshaus gearbeitet, im Marketing und in PR und verschiedenen Positionen da. Also ich bin in dieser Direktmarketing-Welt seit über 30 Jahren tätig und das heißt aber nicht, dass ich eine 100%ige Trefferquote habe. Deswegen halt, also selbst ganz große Werbetexte wie Ogilvy oder Clayton Makepeace, also all die Leute sagen halt auch, ja, sie schreiben halt auch, wenn sie 10 Versuche machen, da gehen auch 3 komplett in die Hose, 4 sind so mittel und 3 sind halt auch richtig gut halt. Man hat vielleicht ein bisschen besseres Gefühl und hat vielleicht auch einen größeren Fundus an Ideen, aber letztendlich, der Markt entscheidet letztendlich halt. Ne? Man kann sich manchmal tolle Sachen ausdenken, man schickt es in die Welt hinaus und die Leute honorieren es einfach nicht. Ne? Das ist einfach, denkt man, wie undankbar. Ne? Da habe ich jetzt so viel Arbeit reingesteckt, aber hat dann halt nicht gepackt. Und deswegen ist halt immer das Schöne daran, dass wir halt einfach Dinge auch testen können. Und natürlich wird man mit jedem Test schlauer. Also selbst ein Test, der daneben geht, ist ja kein Misserfolg, sondern man hat eine neue Erkenntnis gewonnen, dass man weiß, okay, so hat es nicht funktioniert. Von daher ist es immer gut.
Mal gewinnt man, mal lernt man.
Ganz genau.
Damit wir das Risiko minimieren, dass wir da ins Klo greifen, so, du hast jetzt gerade schon Thema Frameworks angesprochen, schon mal ein paar runtergerattert. Lass uns mal reingehen. Welche verwendest du eigentlich immer wieder?
Genau. Also das ist, glaube ich, ein Framework, was ganz gut funktioniert, was ich auch gerne anwende, weil es auch einfach stimmig ist. Da geht es halt darum, wie baue ich so einen Werbetext eigentlich auf? Also wir sind mal bei einer Situation, gehen mal in die Situation zurück. Wir haben jetzt alles recherchiert, wir haben uns ganz viel beschäftigt mit Zielgruppe, mit Produkt, mit Markt, haben jetzt ganz viel Informationen und jetzt geht es halt darum, in welcher Reihenfolge präsentiere ich die jetzt eigentlich in meinem Werbetext? Und da gibt es halt die sogenannten 4 Ps, ja, also die sehen so aus. Es gibt das erste P steht für das Picture, also das Bild. Das bedeutet, dass ich am Anfang des Werbetextes ein Bild mit Worten male, indem ich entweder die Situation, in der meine Zielperson sich gerade befindet, beschreibe, die halt nicht so toll ist, wo es halt Probleme gibt oder das läuft nicht so gut. Oder aber, indem ich einen Traum dieser Zielperson beschreibe. Sage, wäre es nicht toll, wenn? Ja, also letztendlich versuche ich eine Situation zu kreieren, wo der Leser, wenn er das sieht, so, entweder sagt, das bin ich, das ist genau das, was mich auch umtreibt, oder halt genau das möchte ich auch haben, ne? Wo er dann einfach so in den Text reingezogen wird. Ne? Und dann kommt das zweite P, das steht dann für Promise, das heißt, dann muss ich ein Versprechen machen, dann muss ich sagen, pass mal auf, diesen Traum, den wir gerade gelesen haben, den kannst du dir erfüllen. Oder das Problem, was du hast, kann ich dir helfen, das zu lösen. So, und dann wissen wir natürlich, die Leute sind misstrauisch, zu Recht auch, das heißt, wenn ich etwas verspreche, muss ich auch in irgendeiner Art und Weise zeigen, dass ich das Versprechen halten kann. Und dann kommt der sogenannte Proof, das vierte P, nämlich der Beweis ins Spiel. Das heißt, da muss ich halt irgendwie dem klar machen, dass tatsächlich ich oder meine Company, für die ich da gerade schreibe, in der Lage bin, halt dieses Problem zu lösen oder den Traum zu erfüllen. Das sind dann zum Beispiel Testimonials spielen eine große Rolle oder Expertenmeinungen oder Case Studies oder irgendwelche Charts, in denen ich zeige, was passiert ist bei der Anwendung unseres Produktes. Also die dem Leser ein gutes Gefühl geben, wo er sagt halt, ja, das glaube ich, dass sie das hinkriegen. Und dann am Ende kommt das vierte P, der sogenannte Push. Ja, das heißt, dann muss ich natürlich auch dazu bringen, jetzt auch tätig zu werden, indem ich sage, so, jetzt hier, bestell doch oder ruf jetzt an, füll jetzt das Formular aus, denn auch das ist eine Erkenntnis aus dem Direktmarketing. Wenn die Leute nicht sofort dann tätig werden, es erstmal zur Seite legen, den Werbetext, ob es jetzt eine E-Mail ist, die sie wieder zumachen oder ein Werbebrief, den sie zur Seite legen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dahin zurückkehren, ist relativ gering. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ihn motivieren, jetzt auch sofort zu reagieren. Und dann hat man mit diesen 4 Ps hat man eine sehr schöne Dramaturgie, an der man so einen Werbetext aufziehen kann.
Picture, Promise, Proof und Push.
Ganz genau.
Im Prinzip, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wenn ich einen LinkedIn-Post mache, kann ich ja nicht das gleiche Schema ja auch verwenden, oder? Weil ich muss ja irgendwie oben was haben, was irgendwie zieht. Picture verwechseln, glaube ich, viele dann. Selfie von sich selber. Funktioniert anscheinend auch.
Ja.
Promise, Proof, Push. Push, je nachdem, ob ich halt eben was
genau
habe.
Genau. Also das ist tatsächlich, das Schöne an diesem Framework ist, dass es man kann damit einen 8-zeiligen Werbetext schreiben, ich kann aber 8 Seiten Werbetext schreiben. Ja, das kann ich also sehr, sehr ausdehnen, so wie ich es halt brauche. Und in meinen Workshops machen wir auch mal Übungen dazu. Da sage ich halt, schreibt mal einen kleinen Werbetext. Das ist dann wirklich halt irgendwie zu jedem dieser 4 Ps werden dann so 2-3 Sätze geschrieben. Das geht auch. Aber ich kann auch wirklich halt einen sehr, sehr langen Werbetext schreiben, der auch entsprechend nach diesem Muster aufgebaut ist.
Sie werden wahrscheinlich ein paar und sagen, hatte gerade 8 Seiten, wie sagt man das?
Ja, das habe ich gesagt und da stehe ich auch zu. Auch das ist immer, wo Leute immer völlig konsterniert sind, von wegen, also sie reden dann, wenn die Leute dann von langen Werbetexten reden, reden die von einer Seite, wo ich sage, Leute, das ist doch nicht lang. Also lang, also ich, wie gesagt, ich komme aus einem Verlagshaus, wo wir 16, 32 Seiten drin.
Der Henning wird bestimmt nach Wörtern jetzt.
Ja, nein, das werde ich nicht. Das lehne ich auch ab aus Gründen. Aber der Punkt ist halt der, also kommt immer dieses Thema Aufmerksamkeitsspanne. Die Leute haben nur 7 Sekunden Aufmerksamkeit, deswegen halt kurz vor. Ist auch alles nicht falsch, aber der Punkt ist halt, ein Text, darf lang sein, er darf aber nicht langweilig sein. Und das ist der große Unterschied. Wenn ich einen Text habe, der mich über 20 oder 10 oder wie viele Seiten auch immer halt fesselt und der mir immer wieder den Spannungsbogen aufbaut, wo ich halt weiterlesen will, halt, dann kann der auch durchaus lang sein. Und tatsächlich ist es auch so, auch das haben wir oft genug getestet, damals in meinem Unternehmen, in dem ich war, aber auch jetzt bei vielen Kunden, für die ich arbeite, lange Version gegen kurze Version, und die lange Version gewinnt eigentlich fast immer.
Wenn sie gut ist.
Wenn sie gut ist, natürlich, klar.
Aber es ist wahrscheinlich, das sagte damals die Kinderärztin, bei Medizin immer so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Ja.
Und bei Wörtern ja im Endeffekt auch das Gleiche.
Genau.
Das heißt, jedes zusätzliche Wort, ich sag mal, ein guter Text ist dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Oder
ja.
Das,
ja. Ja, also ist, genau, der Punkt ist halt, also natürlich muss man immer hingehen, und man ist natürlich auch, da mache ich mich selber auch, bin ich auch selber nicht frei von, man schwafelt natürlich auch manchmal. Ne? Man schreibt einen Text halt, dann hat man einen super Absatz geschrieben, wo ich sage, oh, der ist aber jetzt toll gelungen. Und dann frage ich mich, aber bringt der irgendwas? Also hat der irgendwie eine verkaufsfordernde Wirkung? Und dann muss ich mir dann manchmal eingestehen, nee, eigentlich nicht. Da muss ich ihn wieder rausnehmen. Und das fällt mir dann schwer, weil es auch irgendwie mein Baby ist. Und dann tue ich es halt raus, weil ich halt weiß, bevor es der Kunde mir dann nachher um die Ohren schleudert, meist lieber selber schon. Aber nichtsdestotrotz kann man auch durchaus lange Geschichten erzählen halt. Ne? Wenn die gut und spannend sind und relevant sind und dem Leser das Gefühl geben, hey, das ist aber jetzt interessant für mich, das muss ich wissen, dann kann auch ein Text, der sehr lang ist, sehr, sehr gut funktionieren.
Mhm. So, jetzt haben wir die 4 Ps als Werkzeug. So, wenn da jemand sagt, okay, da habe ich verstanden, hast du noch eine Schablone, hast du noch irgendwie so ein Framework, was ich nutzen kann? Mit was arbeitest du noch?
Ja, es gibt natürlich noch, auch für den Aufbau von Mails, gibt es noch eine zweite Formel, die ich auch ab und zu mal benutze, um ein bisschen davon wegzukommen von den 4 Ps. Das ist das sogenannte PASTOR. Das steht für A Problem, Amplify, A Solution, Testimonial, Offer und Response. Ich erkläre es mal ein bisschen näher. Das ist, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, weil da geht am Anfang steht das Problem. Also ich beschreibe erstmal das Problem, was der Leser hat. Dann kommt in der Amplify-Section, also in der Verstärkungssektion, schreibe ich dann halt, was eigentlich alles Schlimmes passieren könnte, wenn er das Problem nicht langsam mal angeht. Ja, das kannst du bei gesundheitlichen Geschichten, wenn du Rückenprobleme hast, dann ist es halt der Punkt, wo ich sage halt, ja, du musst jetzt langsam was tun, weil irgendwann wird es dann irreversibel. Und dann kommt die Solution, das heißt, ich biete dann die Lösung an, so hier kannst du das Problem mit lösen. Das Ganze untermauere ich dann mit Testimonials, mit dem T von Pastor. Danach kommt das Offer, da mache ich immer ein Angebot, pass mal auf hier, das und das kannst du tun, um dein Problem zu lösen, und am Ende die Response, also indem ich ihn dazu auffordere, zu antworten. Ja, und da gibt's halt... Ja.
Aber wenn ich das mal so durchgehe, eigentlich das Gleiche.
Es ist ähnlich, es ist ein bisschen auseinandergezogen, aber natürlich, letztendlich geht es halt immer, das kann man, glaube ich, bei allen diesen Frameworks, da gibt es ja wirklich auch Dutzende von, es geht immer einfach darum, am Anfang muss ich halt immer versuchen, den Kunden in den Text reinzuziehen, indem ich ihm etwas präsentiere, wo er sich A, entweder wiedererkennt oder B, wo er hin möchte. Ja, weil sonst liest er sich. Wenn ich irgendeinen Text habe, der überhaupt nichts mit mir zu tun hat, warum soll ich den lesen? Ne? Das heißt, das ist halt, da fängt halt immer an. Ob ich das Ganze jetzt Problem nenne oder Picture, ist letztendlich halt nur eine Frage der Benennung. Aber
Und jetzt hast du gerade den Einstieg gesagt, du musst die Leute irgendwie in den Text reinkriegen. Ich glaube, das war auch Ogilvy, der sagte, irgendwie von $1 würde 80 Cent auf die Headline investieren.
Ja.
Oder so. Wie kriege ich denn eine richtig, richtig gute Headline? Mhm. Das ist ja, also das... Mein Gefühl ist, das sieht dann doch Richtung Kunst, wenn man sich so ein paar Dinge aus der Vergangenheit da anschaut, wo du sagst, boah, die ist so zeitlos, die ist so
cool. Ja. Ja, also Headlines ist tatsächlich auch, und da hat Ogilvy auch recht, deswegen mache ich die Headlines auch immer am Schluss. Ja, das heißt, ich stehe zwar oben drüber, aber ich fange immer an mit einer provisorischen Headline, die immer ganz, ganz doof und ganz unbeholfen ist, aber zumindest, dass ich da was stehen habe. Dann schreibe ich den Text, und ganz am Ende, wenn ich fertig bin, weil dann habe ich eigentlich erst alles hingebracht, und dann kann ich am Ende halt gucken, so, was kann ich denn jetzt oben hinsetzen, das diesen Text am besten beschreibt. So, und da gibt's auch natürlich auch wieder so diese Frameworks. Da gibt's halt die sogenannten 4 U's. Ja, die stehen für useful, also nützlich. Die stehen für unique, also einzigartig. Die stehen für ultra specific, also für sehr spezifisch, sehr genau. Und die stehen für urgent, für dringend. So. Bei mir ist es halt so, ich entscheide mich eigentlich immer von den beiden U's, useful oder unique. Also ich gehe entweder hin und sage, ich mache entweder eine Überschrift, die einen Nutzen transportiert, oder ich gehe hin und mache eine Überschrift, die neugierig macht, die halt unique ist. Die ist irgendwie einzigartig, wo man sagt, ha, wo man stutzt, das ist aber interessant, so will ich mal reingucken. Das ist immer für mich die Basis. ist. Und dann gehe ich halt hin und versuche dann mit den beiden anderen Usern, also mit der Urgency, diese Headlines ein bisschen anzureichen, indem ich halt sage, das Angebot irgendwie bla 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 nur bis Montag. Ja, dann ist es dringend. Oder ich mache es halt ultra-specific, indem ich halt nicht sage, so sparen Sie viel Geld, sondern so sparen Sie 378 Euro. Ja, so, weil das einfach besser funktioniert, weil es dann glaubwürdiger wirkt. So, aber das ist auch wieder so ein schönes Muster mit den vier U's, mit dem man auch sehr schön Headlines aufbauen kann.
Mhm. So, und jetzt bleiben wir einfach mal bei Werkzeugen. Und ich habe damals als Azubi den Cialdini gelesen. Mhm. Ich habe ihn dann im Studium, als ich dann Psychologievorlesungen hatte, hatte ich den Professor da gefragt, habe gesagt, so, das habe ich gelesen, was jippet noch in die Richtung, was wissenschaftlich fundiert ist und trotzdem praxisrelevant. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, entweder oder, gibt es eigentlich nur, abgesehen von Cialdini, also entweder ist es wissenschaftlich richtiges Nerd-Zeug, was du in der Praxis noch brauchst, oder es ist halt eben, sag ich mal, nett und praxisorientiert, aber nicht fundiert. Ja. Und da gibt es eigentlich nur den dazwischen.
Genau.
Was können wir von dem lernen?
Da können wir eine ganze Menge von lernen. Also Cialdini ist, für alle, die es nicht wissen, Robert Cialdini ist ein amerikanischer Psychologieprofessor, schwieriges Wort, von der Universität in Arizona. Der hat da sehr, sehr lange Jahre geforscht zum Thema halt ja Kunst der Überzeugung oder was treibt eigentlich Menschen dazu, sich überzeugen zu lassen. Hat ein großes Team, hat auch weltweit mit anderen Forschern zusammengearbeitet und der hat letztendlich halt dieses Buch geschrieben, die Prinzipien der Überzeugung, in dem er mittlerweile sind es sieben, aber mal sechs Prinzipien überzeugt. Es gibt mittlerweile sieben Prinzipien herausgearbeitet hat, wonach Menschen ja auf Überzeugungsversuche reagieren. Und das Schöne ist daran, das sagst du auch völlig richtig, das ist zum einen, ist es auch für einen nicht studierten Psychologen verständlich. Und zum anderen ist es aber auch, wie gesagt, wissenschaftlich fundiert. Das ist jetzt kein Voodoo oder kein denk mir das mal aus oder ich finde das so besser, sondern es ist wirklich in ganz vielen Versuchen belegt worden, dass diese Prinzipien existieren und funktionieren. Und das ist natürlich nicht nur fürs Texten, sondern auch generell für alle Leute im Marketing, im Sales. Es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, diese sieben Prinzipien zu kennen und entsprechend auch anzuwenden.
Es ist so verständlich, dass sogar Marketers kapieren.
Absolut, ganz genau.
Da gehen wir doch mal in diese sieben Prinzipien rein.
Genau, fangen wir einfach mal an. Es gibt im Prinzip, wir fangen mal an mit dem ersten Prinzip, das ist die sogenannte Reciprocity, die Gegenseitigkeit. Das besagt, dass wir Menschen immer danach bestrebt sind, wenn wir etwas bekommen haben, das wieder zurückzuzahlen. Also man will niemandem etwas schuldig sein. Das ist, glaube ich, auch ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man von einem Geschäftspartner eine Weihnachtskarte bekommt, dann schickt man ihm auch eine Weihnachtskarte. Das macht man einfach so. Ne?
Man fühlt sich schlecht, weil man keine geschickt
hat. Genau. Oder so halt. Ne? Oder irgendwie, du lädst mich zum Geburtstag ein. Gut, dann lade ich halt auch zum Geburtstag ein. Ne? So ticken wir halt. Ne? Das kann man natürlich im Marketing ganz hervorragend nutzen, indem man halt einfach mit kostenlosen Proben oder mit irgendwelchen Goodies, die man kostenlos rausgibt. Oder man muss einfach mal in den Supermarkt gehen, da steht dann jemand halt an der Käsetheke und gibt einem ein Stückchen Käse zum Probieren oder auf dem Marktstand oder sonst irgendwas halt. Und das funktioniert. Die Leute denken, oh, schmeckt eigentlich ganz gut, naja, dann kaufe ich halt das jetzt. Ne? Und das funktioniert. Das ist genau dieses Prinzip, was da Wirkung hat. Das zweite Prinzip ist das Thema Liking, also Sympathie. Auch das wird eigentlich meines Erachtens oft unterschätzt, weil wir immer der Meinung sind, wir würden ja nach rationalen Beweggründen einkaufen, was kompletter Quatsch ist. Der Kaufen ist immer eine emotionale Geschichte, eine emotionale Entscheidung, die wir treffen. Und auch da ganz einfaches Beispiel. Ich habe halt zwei Geschäfte, die das Gleiche anbieten. Ich gehe ins erste rein, stehe rum, keiner kümmert sich um mich. Ich finde mich nicht zurecht. Das Personal reagiert unwirsch, wenn ich anspreche. Dann gehe ich in den Laden daneben, wo die gleichen Produkte sind, die aber jetzt, sagen wir mal, 10% teurer sind. Aber, ach, Herr Hohmann, kommen Sie doch rein. Wie schön, dass Sie da sind. Möchten Sie einen Kaffee? Was kann ich heute für Sie tun? Ja, wo kaufe ich denn ein? Hm. Beim zweiten.
Das ist so das Thema Marke auch. Ich meine, Marke ist ja auch das Thema Vertrauen, was haben wir wahrscheinlich gleich auch nochmal mit drin. Aber auch so dieses, ich mag den Laden.
Genau, absolut, ganz genau.
Das ist auch so ein Vertrauensthema dann auch doch wieder. Und da ist ein gewisses, sagen wir mal, Preisbonus dann durchaus drin.
Absolut, ganz genau. Also wir lassen uns natürlich lieber von Leuten, die wir mögen, über den Tisch ziehen, um es so salopp zu sagen.
Genau. An alle Vertriebler da draußen.
Genau. So, dann haben wir das nächste Prinzip. Und das ist das tatsächlich das neue Prinzip, was es noch gar nicht so lange gibt, was auch in der deutschen Auflage auch noch nicht drin ist. Das ist das Thema Unity. Ich übersetze das immer, also dass es auch keine deutsche Übersetzung gibt, muss ich mir selber behelfen. Man könnte es mit Einheit übersetzen, aber ich finde, Verbundenheit trifft es eher. Verbundenheit, das kommt so ein bisschen aus dem Thema Liking heraus. Aber beim Liking ist es so, wenn ich jemanden mag, dann sage ich, der ist wie ich. Ja? Mhm. Beim Thema Verbundenheit ist es so, da sagt man, der ist einer von uns. Ja, das heißt, es ist nochmal ein stärkeres Gefühl. Das stärkste Verbundenheitsgefühl ist innerhalb einer Familie. Ja, so. Jetzt können wir natürlich als Marketer nicht jeden unserer Kunden heiraten oder adoptieren. Ne? Das wäre im Idealfall schön, dann hätten wir eine starke Verbundenheit. Das geht aber nicht. Deswegen,
die Lieberkeit ist schwierig.
Genau. So. Deswegen müssen wir Verbundenheit über andere Dinge suchen. Das gibt es aber auch als Beispiel, keine Ahnung, sag mal, in einem Verein zum Beispiel hat man auch eine Verbundenheit. Da ist man mit Menschen zusammen, sag mal, in einem Fußballverein oder einem Schützenverein oder einem Karnevalsverein, die ganz unterschiedliche Herkünfte haben, Interessen haben, mit denen man sonst vielleicht gar nichts zu tun hätte. Aber man ist in einem Verein und man fühlt sich deswegen miteinander verbunden und hilft sich da auch gegenseitig besser. Man kann aber auch Verbundenheit herstellen, indem man sagt, wir haben die gleichen Ziele. Und das kann man im Marketing sehr schön nutzen. Man sagt halt, du willst dieses Ziel erreichen. Ja, wollen wir auch. Wir helfen dir dabei. Also wir stehen auf der gleichen Seite. Es gibt vielleicht irgendwie einen gemeinsamen bösen Feind, ne, gegen den wir halt gemeinsam antreten. Ne? Das kann man da auch nutzen. Das ist das Thema Verbundenheit.
Ja, ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich den Julius Dittmann von Titus.
Ja.
Und hatte ihn jetzt nochmal getroffen auf einer Veranstaltung. Er hat das halt eben auch sehr schön gezeigt nochmal. So Titus als Marke kommt aus der Skateboard-Welt. Ja. Die sind Teil der Community.
Absolut.
Das sind Verbundenheit. Ich meine, die sind
total
durch eine richtige Scheißphase gegangen oder gehen noch immer durch. Restrukturierung, echt schwierige Phase. Aber die Kunden sind treu. Und die haben gesagt, den größten Absatz hatten sie, nachdem sie gesagt haben, dass sie durch das Insolvenzverfahren gehen. Da haben die Leute gesagt, jetzt kaufen wir erst recht da.
Ja.
So, also mehr Verbundenheit kriegst du, glaube ich, nicht hin.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein super Beispiel, um mal den Unterschied zwischen Sympathie und Verbundenheit zu erklären. Weil es ist ja schon mehr als Sympathie. Wie du sagst, das ist einfach halt, Titus ist Teil der Szene immer schon gewesen halt. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn du vor 30 Jahren Vans haben wolltest, dann kamst du in Deutschland nur bei Titus halt. Das ist einfach die Skater-Szene, das ist eins. Deswegen ist das Verbundenheit, ganz klar. Das ist viel, viel mehr als nur reine Sympathie.
Ja, genau. Auf dem Level das zu erreichen, das ist jetzt nicht mal eben gemacht. Wie gesagt,
genau.
30 Jahren. Ich meine, das ist von Titus Dittmann aufgebaut über viele, viele Jahre. Das ist ein Weg, den man wahrscheinlich dann auch einfach gehen muss. Aber es sollte dann irgendwo im Hinterkopf Bestandteil sein. Ich muss Teil der Zielgruppe sein und ich muss nicht der Typ am Rand sein.
Genau, richtig, ganz genau. Dann haben wir das nächste Prinzip, das ist das Thema Social Proof, soziale Bewährtheit. Auch das ist eigentlich relativ logisch. Wir Menschen neigen dazu, in Situationen, in denen wir uns unsicher fühlen, zu gucken, was machen eigentlich die anderen? Ja, was machen andere eigentlich? Ja, und orientieren uns daran. Auch völlig, völlig logisch. Und auch das ist natürlich im Marketing, ich sage jetzt so mal Thema Kundenbewertungen. Ja, wenn ich über Amazon irgendwie ein Produkt suche, habe dann zwei verschiedene Anbieter, die ungefähr das gleiche anbieten, kann mich nicht entscheiden. Gucke ich mir an, wie sind die Bewertungen? Ja, und wenn ich halt sehe, dass da bei dem einen Produkt 4.000 Leute 5 Sterne gegeben haben, bei dem anderen irgendwie nur 3 Bewertungen sind, die auch nicht so gut sind, dann gehe ich natürlich dahin und mache das, was die anderen auch gemacht haben. Wird schon passen.
Ich meine, ich habe auch von den beiden Frameworks, die du genannt hast, weil einmal Testimonial, einmal Proof mit drin. Also im Endeffekt gar nicht so herausfordernd, das zu machen. Ich finde es mal spannend. Ich frage in Vorträgen auch regelmäßig, wer von euch macht Case Studies? Maximal die Hälfte der Hände hoch. Ja. Wenn ich frage, wer von euch denkt, dass Case Studies ein gutes Instrument sind, um Kunden zu überzeugen, gehen alle Hände hoch.
Ja, absolut, genau.
Einfach machen, einfach fragen.
Ist genau der Punkt. Und der Punkt ist halt einfach tatsächlich, ist es auch, das habe ich auch in meiner langjährigen Karriere gelernt, es ist auch gar nicht so schwer, Testimonials und Case Studies zu bekommen. Wenn man ein gutes Produkt hat, ein gutes Angebot hat, wirst du sofort Kunden finden, die sagen, ja klar mache ich das, klar kannst du ein Testimonial, klar kannst du eine Case Study über mich schreiben, kein Problem. Das muss einfach nur fragen und machen halt, ne?
Ich finde es spannend, ich kriege es dann auch im Umkehrschluss mit, ich gebe auch Testimonial für Partner von uns, wo ich einmal sage, hey, die machen einen guten Job oder das Tool ist gut und werde dann regelmäßig auch angesprochen, hey Robin, ich habe gesehen, du bist auf der Seite als Partner genannt, kannst du mal was sagen, kannst du die wirklich empfehlen?
Ja.
Also das heißt, es hat einen großen Impact und dann sage ich, ja, ich würde auf jeden Fall mit denen sprechen. War zuletzt noch hier zum Beispiel, wer jetzt gerade dieses Videoschnipselchen hier sieht, der Florian, der uns dieses Podcast-Studio eingerichtet hat, genau wegen ihm wurde ich jetzt angesprochen und gesagt, ja, sprich bitte mit ihm, der ist gut.
Ja, genau. Auf jeden Fall, und das funktioniert halt, ne? Und da sind wir aber jetzt auch schon fast beim nächsten Prinzip, das ist nämlich das Thema Autorität, ja? Es ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn Hinz und Kunst dir ein Podcast-Studio empfiehlt oder wenn du das machst halt, ne? Der selber auch ein bisschen Ahnung von der Sache hat, ne? Das ist das Thema halt, Autorität besorgt halt, dass wir natürlich der Meinung von Autoritäten mehr vertrauen als von irgendjemand auf der Straße. Klar, wenn ich irgendwie ein Wehwehchen habe, dann gehe ich zum Arzt und frage nicht meinen Gärtner, ne? Weil der sucht dann nach der Autorität. Auch das ist ein Ding, was im Marketing oft genutzt wird halt, dann werden halt, ich sag jetzt mal, bestes Beispiel halt, ist halt, keine Ahnung, Zahncreme-Werbung Dr. Best, da steht dann ein Mann in einem Kittel rum, ob der jetzt Arzt oder nicht, ist ja erstmal hinfällig, weil er sieht zumindest aus wie ein Arzt, ja, wie du jetzt auch gerade.
Alle, die das jetzt hören, haben ein weißes Hemd, kittelähnlich ja an.
Also. Genau. Also das ist halt also Autorität halt und wenn er ein Professor oder Doktor ist, das sind einfach Dinge, auch Kleidung kann Autorität ausdrücken, da fühlen wir uns dann sicherer, dass wir dessen Rat dann auch mehr vertrauen.
ist ja ein Thema, was wir in SEO und Content Marketing, ich meine, da bist du ja auch nicht ganz unbewusst in diesem ganzen Bereich, immer wieder als Ziel haben. Wir wollen die Autorität sein, wir wollen dieses Vertrauen haben, auch Menschen dafür stehen haben und nicht nur Unternehmen, sondern die Menschen in den Unternehmen halt auch an die Rampe stellen, weil Leute ja auch eher von Menschen was kaufen. Ja.
Genau, richtig.
Und wenn man, wie war das, wenn mein Friseur mir Aktientipps gibt, dann wird's Zeit.
So ist es, genau.
Verkauf mal lieber.
Genau. So, und dann sind wir schon beim sechsten Prinzip. Das ist die sogenannte Consistency oder Konsistenz, die besagt halt, dass wir als Menschen immer bestrebt sind, in unseren Handlungen konsistent zu bleiben. Das heißt, wenn wir uns einmal für eine Sache entschieden haben, dann bleiben wir auch in der Regel dabei, auch wenn wir vielleicht im Nachhinein merken, war vielleicht jetzt doch nicht so gut, aber wir versuchen halt, vor uns das Gesicht zu wahren, vor anderen das Gesicht zu wahren. Und es ist auch einfach manchmal war auch einfach bequemer. Einfach sagen, hab ich mich jetzt entschieden, da bleibe ich jetzt dabei. Auch wieder ein gutes Beispiel. Ich bin seit 20 Jahren beim selben Mobilfunkanbieter. Ärgere ich mich manchmal über den? Ja. Wechsle ich? Nö, ist mir zu anstrengend. Dann sag ich, komm. Das ist einfach, man ist konsistent, man bleibt dann dabei. Der ganze Rabupp jetzt wieder das zu canceln und einen anderen einzustellen, mich dann mit neuen Tarifen zu beschäftigen, ist mir zu anstrengend. Ne? Das ist halt konsistent. Deswegen auch im Marketing immer ganz wichtig, dass man halt versucht, den Kunden halt zu kleinen Commitments zu bewegen halt. Ne? Weil man dann halt die Chance ist, also das große Commitment am Ende macht, ist dann einfach sehr viel höher. Ne? Und sich dann halt für das Produkt oder das Angebot entscheidet.
Ist das was vornehmlich dann, sage ich mal, im Sales-Prozess relevant ist oder, wie du es gerade schilderst, im Prinzip in der Kundenbindung?
Also im Sales-Prozess ist es auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend, weil du im Sales natürlich schon, also gerade halt, wenn du so eine 1-zu-1-Konversation hast mit dem potenziellen Kunden, kannst du natürlich schon so dir kleine Ja's abholen. Ne? Du kannst zum Beispiel halt sagen, halt irgendwie, du stellst irgendwas vor und sagst halt, das ist eine gute Sache, oder? Ne? Dann sagt er dann so, ja, stimmt, das ist eine gute Sache halt. Ne? Und dann machst du das 3-4 Mal halt, ne? Und dann sagst du am Ende halt so, ja, sie haben ja selber gesagt halt, ne, das ist gut. Also was hältst du eigentlich schon davon ab, jetzt das zu kaufen halt, ne? Und dann sagt man, ja, stimmt eigentlich, ne? Also dann ist man schon irgendwie, ist man halt dann dabei, ne?
Fast
ja, genau. Also das ist halt das schon eine ganz wichtige Sache sein halt. Ne? Das ist in der schriftlichen Werbung ein bisschen schwieriger, da kann man halt immer nur, ja, sag mal, so Fragen stellen, von denen man dann hofft, dass der Leser sie dann innerlich für sich dann auch mit Ja beantwortet hat und guckt, dass man am Ende halt sagt, so wegen so, ja, und sie haben ja gesehen, das, also warum machen sie jetzt nicht auch das? Das kann man dann halt dann noch ganz gut bauen.
Okay, Konsistenz. Einen haben wir noch, ne?
Genau, einen haben wir noch. Das ist die, genau, das ist die sogenannte Scarcity oder Knappheit. Auch das ist, glaube ich, ganz, ganz menschlich und nachzuvollziehen halt Dinge. Also wir messen Dingen, die knapp sind, einen höheren Wert bei. Ja, also alles, was halt irgendwie limitiert ist, erscheint uns erstrebenswerter und wertvoller. Auch das ist natürlich ein Prinzip, was ganz häufig genutzt wird, indem man einfach halt ein Angebot halt verknappt, indem man entweder sagt, wir haben die Ware nur 100 Mal auf Lager und wenn du jetzt bestellst, ist es vielleicht weg. Oder wir sagen halt, das Angebot gilt nur bis in 14 Tagen und danach wird es teurer. Ja? Und das funktioniert sehr gut.
Thema Glaubwürdigkeit bei Verknappung. Mhm. Ich bin bei Booking.com in irgendeinem kleinen Ort in der Eifel und gucke mir dann ein Hotel an und Booking sagt mit 73 andere Leute schauen sich gerade dieses Hotel an.
Ja.
Ich habe doch mal eine Zweifel.
Ja, okay. Ja, stimmt, habe ich auch. Aber Booking ist tatsächlich ein spezieller Fall. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Cialdini sagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es geht bei der Überzeugung immer darum, dass es ethical, also ethisch ist. Ja, es geht nicht darum, einen Kunden über den Tisch zu ziehen, irgendwie mit Tricks ihn zu manipulieren. Es geht einfach darum, dass am Ende halt ein Geschäft geschlossen wird, womit beide happy sind. Ja, ich als Verkäufer und der Käufer. Ja, und darum geht es halt nicht darum, irgendwas vorzutäuschen. So, Booking ist deswegen interessant, weil ich habe da auch gezweifelt, aber Booking ist von Cialdini beraten worden. Also Cialdini hat diese Dinge bei Booking eingeführt und deswegen glaube ich, wenn da steht, dieses Zimmer ist zu diesem Preis nur noch 3-mal verfügbar, dann wird das stimmen. Das heißt aber wahrscheinlich, dass dann halt einfach die nächste Preiskategorie aktiviert wird. Halt, ne? Aber das letztendlich wichtig ist aber auf jeden Fall, ich würde, und das ist auch halt ein Aufruf an alle Marketer da draußen halt, macht da keinen Schindluder mit. Also geht nicht hin und sagt halt, wir haben es noch nur 100 Mal, auch wenn ihr die Schränke voll habt. Das ist am Ende, fällt es auf euch zurück und ihr werdet als nicht glaubwürdig wahrgenommen und die Leute sind auch nicht blöd. Also es gibt auch Anbieter, wo dann ein Countdown auf der Seite läuft, dann geht der auf 0 und dann geht der wieder auf 24 Stunden hoch halt, ne, automatisch. Das durchblicken die Leute irgendwann halt und dann werdet ihr es nicht mehr glaubwürdig. Das heißt, Knappheit, wenn ihr sie habt, nutzt sie. Wenn ihr sie nicht habt, konstruiert sie nicht. macht das nicht. Es gibt, und damit noch, möchte ich auch mal ein bisschen ausholen, es gibt noch eine dritte Form der Knappheit, mit der man arbeiten kann, wenn man keine echte Knappheit hat. Das heißt, wenn das Angebot weder zeitlich noch stückweise limitiert ist, dann kann ich sagen, dann kann ich mit der Knappheit der Information über das Angebot arbeiten, indem ich halt sage, pass mal auf, Leute, wir haben nächste Woche, bringen wir ein neues Produkt raus und ihr, also unsere Stammkunden, ihr seid die Ersten, die es erfahrt. Ja? Bevor wir das groß an die große Glocke hängen, ihr seid die Ersten, die Zugriff drauf haben. Ne? Das heißt, dann gebe ich den Leuten halt das Gefühl, dass sie halt eine besonders wertvolle und knappe Information bekommen, die die anderen noch nicht bekommen, ohne sie aber irgendwie zu verarschen.
Da haben wir dann auch direkt wieder Reziprozität, weil ich gebe den Leuten ja sowas,
genau,
was
ja
sonst vielleicht keiner auch
richtig
kriegt. Und dann
genau
haben die auch das Bedürfnis, vielleicht ja ein bisschen was zurückzugeben.
Genau. Ja.
Okay, also Knappheit wichtig, aber mach es realistisch,
richtig,
mach es ethisch,
genau,
eben auch, dass es auch irgendwo glaubwürdig ist. Und man, wir sehen es im E-Commerce ja auch, hatte ich jetzt noch die Tage, irgendwie Sachen hatte ich in den Warenkorb gelegt und dann irgendwie vergessen oder doch keinen Bock gehabt zu bestellen und dann kam halt irgendwie die E-Mail und ein Produkt in ihrem Warenkorb ist nicht mehr lange verfügbar. So.
Ja.
Und das war dann so, es ist dann nicht mehr in meiner Größe da, doch bestellt. So.
Klar, also das ist auch völlig legitim, weil letztendlich halt, also wenn es natürlich stimmt, ne, es ist legitim, weil du musst es auch so sehen, natürlich haben die ein Geschäft gemacht mit dir, aber auf der anderen Seite haben sie dich davor bewahrt, dass du dich am Ende ärgerst, ja. Und deswegen halt finde ich das auch völlig in Ordnung, dass dann auch zusammen, pass mal auf, Junge, wir haben es nur noch zweimal da, also komm in die Pushen, sonst ist es weg.
Wäre ja unterlassen die Hilfeleistung, wenn sie es nicht gemacht.
Ganz genau.
So. Und jetzt möchte ich gerne, wir haben einmal über das Thema Texten gesprochen und einmal die Psychologie dahinter. Das ist ja jetzt beides nicht entkoppelt. Wir hätten auch zwei Podcast-Folgen daraus eigentlich machen können. Mhm. Gleichzeitig finde ich, es gehört so stark zusammen, um zu verstehen, wenn ich eine starke Headline schreibe, ja, kann ich irgendwie die vier Us nehmen.
Mhm.
Aber ich muss ja eigentlich dahinter verstehen, was im Kopf passiert.
Mhm.
So, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, nehme ich diese Frameworks, dann nehme ich dort den Cialdini mit rein, schmeiß das bei ChatGPT rein als Basis und sag, und jetzt schreib mir mal einen guten Text.
So. Mhm.
Bist du damit dann arbeitslos? Machst du das selber und tust so, als würdest du es selber schreiben? Wie arbeitest du mit KI?
Ja, also natürlich arbeite ich mit KI, weil ich einfach dumm wäre, wenn ich es nicht täte. Denn KI ist ein wunderbares Instrument, ein Werkzeug, aber es ist kein Ersatz für einen Texter. Und ich sag mal so, das ist so ein bisschen, ich würde ja auch niemanden, der noch nie ein Auto gefahren hat, in Ferrari setzen und losschicken, weil der wird sprichwörtlich vor die Wand fahren. Und das Gleiche ist eigentlich mit KI und Werbetexten ähnlich. Wenn ich nicht von Grund auf verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, wie ein Werbetext funktioniert, wie die Mechanismen dahinter funktionieren, was in den Köpfen abläuft, was da psychologisch alles sich abspielt, dann kann ich auch das Instrument nicht sinnvoll nutzen. So, ich nutze KI, also in dem Fall ChatGPT, in der Form, dass ich das zur Recherche nutze. Ja, also was ich früher gegoogelt habe, ist jetzt sehr viel schneller mit ChatGPT. Natürlich muss ich immer nochmal gegenchecken, ne, denn das Thema Halluzinationen ist noch nicht ausgestanden. Das macht ChatGPT immer noch ganz gerne ab und zu. Deswegen immer nochmal rückversichern, ob das auch wirklich stimmt, was die KI da ausgegeben hat. Und natürlich habe ich die KI mit diesen Frameworks trainiert. Das heißt, die kennt die. Ja, und wenn ich halt sage, pass mal auf, das ist der Punkt, wo ich es wirklich nutze. Ich mache mir im Prinzip, KI ist für mich so eine Art Peer-Review-Partner. Ja, das heißt, es ist immer ganz schön, wenn man noch einen Werbetext daneben sitzen und sagen, hier, guck mal gerade drüber. Das ist aber meistens nicht der Fall. Deswegen halt stelle ich den Text bei ChatGPT und sage, guck mal bitte halt, inwieweit der nach der 4P-Formel zu beurteilen ist. Und dann gib mir Punkte dafür. Und dann sagt ChatGPT, ja, alles klar, habe ich mir jetzt angeguckt. Thema Pick gebe ich dir 4 von 5 Punkten, weil das und das ist ganz gut. Was du noch besser machen könntest, wäre das und das. Und dann geht es zum nächsten Punkt. Und das ist, manchmal ist auch Unfug dabei, aber auch ganz oft sind Dinge, wo ich sage, ja stimmt, da könnte ich vielleicht nochmal rangehen halt. Und dafür ist das total nützlich.
Also so ein bisschen Beschleuniger,
ja,
und auch, sagen wir, Qualitätssicherung,
ja,
darüber dann betreiben. Auch wie stehst du dann zum Thema Kürzen von Texten? Du hattest ja vorhin das Beispiel so, dann nimmst du dann halt eben einen Absatz raus, weil du merkst, ja, der ist doch nicht so geil. Wie sind deine Erfahrungen damit, einen längeren Text reinzumachen und sagen, komprimier mir, dann verdichte den mal?
Ja, das kann man machen, weil du brauchst ja manchmal, hast du einen langen Text, sag mal jetzt einen Text auf einer Landingpage, die können manchmal sehr lang sein, dann musst du da vielleicht so eine Art Kurzfassung für ein anderes Medium, für eine E-Mail-Werbung oder für einen Social-Media-Post. Und dann zu sagen, pass mal auf, guck dir den Text an und mach mir bitte daraus einen knackigen Achtzeiler, den ich halt als E-Mail-Ad oder als Social-Media-Posting einsetzen kann. Das kann man schon machen. Also, weil auch da war es bisher noch nie der Fall, dass ich so ein Ding eins zu eins übernommen habe. Es ist immer eine gute Basis, aber ich muss halt immer noch mal ran, um das mal ein bisschen zu glätten, ein bisschen zu polieren. Aber man kriegt schon ganz gute Ideen. Also, man kann auch ganz gut halt, wenn man sagt, ich habe jetzt den Text geschrieben, machen wir mal 10 Headline-Vorschläge. Ne? Mhm. Auch nach den 4 U's halt. Also, man guckt ja mal an, ne, was wurde zu machen. Dann gibt er einem 10 Vorschläge, davon kannst du 5 in die Tonne treten. 2 sind so, geht so. Und 3 so, ach ja, gar nicht so schlecht. Und dann kann man drauf aufbauen.
So, mit Henning Hohmann, unserem geschätzten Unterstützer, Texter, wie auch immer, Trainer auch, was bei uns das Team angeht, was da Texte angeht, habe ich darüber gesprochen, A, wie man bessere Texte schreibt und B, wie die Psychologie auch dahinter funktioniert. Das heißt, wir haben gerade ein bisschen 2 Themen gemischt. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Erster Punkt war, was zeichnet gute Texte eigentlich aus? War nicht so ganz unkomplex. Ich würde einfach mal sagen, meine Kurzversion ist, sie sind von den Leuten her ausgedacht, von der Zielgruppe ausgedacht. Was lässt die Zielgruppe nachts nicht schlafen, was treibt sie an, was triggert sie und davon dann auszugehen. Und was ich sehr spannend fand, war dieser Punkt, wenn du mit dem Texten anfängst, also wenn du die ersten Wörter dann irgendwie runtertippst oder mit deinem Füllfederhalter auf wütend handgeschöpftem Papier schreibst, dann ist 80% eigentlich schon passiert. Das heißt, diese ganze Recherche davor, in diese Zielgruppe reinzudenken, die Schmerzen, die Probleme zu erarbeiten, das ist eigentlich die Basis. Das Unterschreiben ist dann der kleinere Teil, wo die meisten jetzt Nicht-Texter sagen, what? Glaube ich nicht, dass das der kleinere Teil ist, für die vielleicht größer. Aber im Endeffekt ist es die Basisarbeit, die stimmen muss. Dass man halt eben auch zum Beispiel die Einzigartigkeit von einem Produkt herausarbeiten kann. Ist Text ein Handwerk? Ist es Kunst? Du hast dann vorhin auch noch das Stichwort mit reingebracht, Scientific Advertising. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, du bist eine Mischung aus Handwerker und kleiner Forscher auch mit dabei. Mhm. Also diese Basisarbeit muss dann sein und dann geht's eigentlich ans Handwerk. Ja. So gerne du auch Künstler wärst, aber manchmal ist es doch ein bisschen mehr Malen nach Zahlen. Denn wir haben Schablonen bzw. Framework besprochen. Ja. Die 4 P's kennt man aus der BWL oder das werden VWL, egal. Wir reden aber heute von den anderen 4 P's, nämlich Picture, Promise, Proof und Push als Basis. Also du musst erst das große Bild aufmachen, den Leuten sagen, was mit dem Produkt, mit der Lösung irgendwie besser in ihrem Leben wird. Also ein Bild in den Kopf zeigen, dann versprechen, dass es so wird. Dann Proof, also beweisen, dass das so ist und Push. Bisschen granularer war das Pastor-Framework, das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber das könnt ihr einfach euch nachgiebeln. So, dann haben wir so dieses Framework, wie ich einen Text an sich aufbaue. Und du hast halt eben auch gesagt, ich muss die Leute in den Text reinziehen. Dann bleiben sie auch bei langen 8-Seiten-Texten dabei. Genau. Reinziehen schaffe ich über eine geile Headline. Und da sind wir beim 4U-Framework. Also ich bin entweder useful, ich bin unique, also nützlich, einzigartig. Ultra-specific hatte ich noch, also sehr spezifisch und dringend. Mhm. So, und das heißt, du hattest auch gesagt, du bist entweder ultra-specific.
Nee, ich bin entweder unique, also neugierig machend, oder ich bin nützlich.
Nützlich.
Das ist immer so die Basis, genau.
Ein von beiden und dann gucken, wie man das dann halt eben mit den anderen Punkten noch anreichert. Und wenn man das mit reinnimmt, da auch vielleicht mehrere Varianten mal mit ChatGPT durchexerziert, kriegt man das ganz gut hin. So, und das haben wir dann als Basis genommen, haben wir über die Psychologie dahinter, also wie reagieren Menschen, gesprochen. Und da klare Buchempfehlung von uns, Robert Cialdini, die Psychologie des Überzeugens, liegt seit 20 Jahren fast bei mir auf dem Schreibtisch und wird immer wieder mal rausgeholt.
Ja, ich würde allerdings tatsächlich im Moment eher die amerikanische Ausgabe kaufen, weil in der deutschen, in der letzten Auflage aus dem Hohgräfer Verlag sind es immer noch 6 Prinzipien, also das Thema Unity fehlt da noch. Deswegen halt, wenn man es genau wissen, dann sollte man lieber die amerikanische Ausgabe nehmen.
Sehr gut. Dann, da haben wir nämlich das Thema Reziprozität, also Gegenseitigkeit am Käsestand, wenn ihr dann irgendwie den Käse probiert habt oder der ein oder andere kennt es vielleicht vom Weinstand.
Oder so.
Dann kauft man halt nach dem ersten halben Liter, den man probiert hat, kauft man halt eben die 2 Kisten, weil man ja jemandem was Gutes tun kann.
Genau.
Kann man sehr gut nutzen. Dann haben wir das Thema Sympathie, also wir kaufen lieber von Leuten, die uns sympathisch sind, gesteigert noch von Unity als drittem Prinzip, also wo wir eine gewisse Zugehörigkeit haben, wie am Beispiel, wir hatten's Titus mit da drin, also eine Marke, die Teil der Community ist, die die Community mitgeprägt hat. Da kaufen die Leute lieber, weil sie einfach auch wissen, so, ich möchte das Ganze unterstützen. Und jeder, der irgendwie mal in einem Fanshop von einem Fußballspiel war, nachdem gewonnen worden ist, da geht halt viel, viel mehr als nach einer Niederlage.
Absolut, ja.
Könnte ein Zusammenhang verstehen.
Ja.
Source of Proof, also Beweis, dass das gut ist. Wir sehen Google-Bewertungen, wir sehen halt eben Hotel-Bewertungen, wir sehen Bewertungen von Unternehmen. Nimmt Testimonials auf die Seite, nutzt dieses Prinzip. Autorität von jemandem, den wir glaubwürdig finden. Also der Mensch im Arztkittel kann uns eher medizinische Tipps geben als der im Friseurkittel. Konsistenz, das heißt, wir wollen gerne konsistent in unserer Entscheidung sein. Und wenn Menschen einmal Ja gesagt haben zu etwas, ist es leichter, sie auch zum Kauf zu bewegen, als wenn sie die ganze Zeit sagen, nö, nö, nö. Und letzter Punkt, sehr gerne genutzt und manchmal auch überzogen, das Thema Knappheit. Wir haben Angst davor, dass wir eine gute Chance verpassen. Wir hatten Booking.com als Beispiel, die es aus meiner Sicht manchmal überzogen haben. Henning sagt, nee, es ist trotzdem ethisch, moralisch vertretbar. Wenn es bei Booking knapp ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich knapp.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich, no. Also Knappheit heißt, wir haben Angst, gute Angebote zu verpassen. Oder nee, du hast es so geschildert, wir messen einem knappen Produkt einen höheren Wert bei.
Ja, so ist es.
Deswegen ist Gold teurer als Steine.
Genau. So ist es, ja.
So, und dann haben wir da als letzten Punkt noch durchgesprochen, das Thema, also das sind diese 7 Prinzipien, definitiv nochmal auch empfehlenswert, da tiefer reinzugehen, könnte euch nämlich auch, kleine Überleitung dann zum Thema KI, sonst fragt ChatGPT nochmal nach diesen Themen und lasst euch mal Beispiele geben. Hier können wir KI beim Texten einsetzen. Sie macht den Henning nicht arbeitslos, sondern sie ist der beste Sparringspartner, weil immer verfügbar. Und ich kann diese Frameworks reingeben und kann mir halt eben dann Output auf Basis der Frameworks geben lassen und kann das als Sparringspartner, als Ideengeber nutzen und auch als Kontrolleur und sagen, hör mal, habe ich jetzt hier die 4 Ps da eigentlich mit drin oder hast du noch bessere Ideen, wie ich sie mit reinbringen könnte oder gib mir Punkte, wie gut habe ich das Ganze umgesetzt. So, und wenn ihr das alles macht, dann macht ihr einfach besseres Marketing und wir sehen weniger Scheiß im Netz,
würde ich jetzt mal so sagen. Ja, genau so ist es.
Wunderbar. Was müssen wir noch ergänzen?
Ich glaube, was für mich so die wichtigste Erkenntnis ist, nach meiner intensiven Beschäftigung mit Cialdini, ich habe ja auch noch so eine Fortbildung gemacht, ich bin ja als zertifizierter Cialdini-Professional, habe da an der Fernuni sozusagen mein Degree abgelegt. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert, ist halt, dass diese Prinzipien, selbst wenn man sie kennt, ist man nicht vor denen geschützt. Ja, und bestes Beispiel, ich höre gerne Musik und ich bin auch noch ein bisschen oldschool und kaufe halt Schallplatten. Und wenn irgendein Künstler, den ich gut finde, halt eine neue Schallplatte rausbringt, dann gibt's einmal die normale Edition, dann gibt's immer noch die Limited Edition in rotem Vinyl mit Golddruck. Ist die gleiche Mucke drauf, kostet aber 20 Euro mehr. Und wer kauft die? Ja. Ich. Ne? Weil es halt knapp und limitiert muss ich haben. Ne? Und das halt, obwohl ich es genau weiß, ja, und wirklich die Musik haargenau die gleiche ist, bin ich dann dabei. Und das ist einfach der Punkt halt, weil wir Menschen einfach so sind, wie wir sind. Und man kann natürlich immer ein bisschen mehr aufpassen und man kann vielleicht auch manchmal so ein bisschen erkennen, wo einer hin will, wenn er mir was verkaufen will. Aber letztendlich, es sind einfach Automatismen, die im Hirn, im Unterbewusstsein ablaufen, denen wir uns sehr, sehr schwer entziehen können.
Ich hatte mit meinen Kindern das besprochen, weil Handygames.
Mhm.
So, die haben gesagt, so, ihr seid süchtig danach, ihr könnt kaum aufhören und ihr habt immer das Bedürfnis, wieder dran zu gehen. Das ist nicht eure Schuld.
Mhm.
So ist das Hirn gestrickt und leider sind die Leute, Thema ethisches Verhalten, Leute, die Handygames für Kinder konstruieren, achten da nicht darauf, dass das ethisch-moralisch vertretbar ist, sondern sie nutzen genau diese Trigger aus. Und das heißt, den kann man sich nicht entziehen.
Genau.
Wir können halt nur es selber beobachten und bitte trainiert eure Kinder da drin, diese Prinzipien zu erkennen, damit sie, wenn sie drauf reinfallen, sich wenigstens nicht über sich selber ärgern, sondern damit arbeiten können.
Genau. Ich könnte immer sagen, ich kann ja nichts dafür, ich bin halt so.
Genau. Wie ist das immer passiert, das verschweige ich jetzt einfach mal.
Okay.
Und wenn ihr mehr darüber lernen wollt, tretet mit dem Henning in Kontakt. Ihr könnt einfach an h.homann@more-fire.com schicken. Ihr könnt auf seine Seite henninghomann.de gehen. Ihr könnt ihn auf LinkedIn anhauen, ihr könnt dann Workshops mit ihm buchen. Ich packe auch noch ein paar weitere Links in die Shownotes mit rein. Und dann kann der Henning auch bei euch dafür sorgen, dass ihr erfolgreichere Werbetexte macht. In diesem Sinne, lieber Henning, vielen Dank für die Einblicke oder ja doch Erfahrungswerte auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer,
Thema Autorität. Wir möchten ja natürlich auch die Autorität sein und Social Proof. Deswegen gerne 5-Sterne-Bewertung dalassen beim Podcast mit einer schönen Beschreibung, warum ihr den wunderbar gerne hört. Das macht mir große Freude und sorgt dafür, dass wir auch andere Menschen damit beglücken können und du dann vielleicht auch bessere Werbung siehst und hörst. Und dann sage ich einfach mal, Abo dalassen, nicht vergessen, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke und ciao.
Ciao.